Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glück in Partnerschaft und Familie. Mein Name ist Christine Weigel, ich bin ausgebildete Schauspielerin und im Beirat der Deutschen Familienstiftung. Das Ziel der Stiftung ist es, Partnerschaft zu stärken. Mit dem Frauenarzt Professor Spätling und dem Psychologen um Helmut Flex haben wir den wissenschaftlich fundierten Ratgeber Glücklich als Paar, glücklich als Familie bei Goldmann veröffentlicht. Aus diesem Buch möchte ich euch berichten. Ihr habt sicher schon mal von der Redewendung »Liebe ist das Einzige, was wächst, wenn man es verschwendet« von der deutschen Schriftstellerin Ricarda Huch gehört. Was ist da dran und was ist Liebe überhaupt? Das haben wir uns in der zweiten Episode unseres Podcasts »Glück in Partnerschaft und Familie« zum Thema gemacht. Wie sehr sich die Vorstellung von Liebe über die Jahre geändert hat und immer wieder ändert, zeigt sich oft unfreiwillig komisch, wenn man alte Ratgeber für Paare durchblättert. In den 1950er Jahren galt eine Liebe als perfekt, wenn der Mann den Kopf und die Frau das Herz der Beziehung darstellte. In den 1970er Jahren durfte dann auch die liebende Frau langsam mitdenken und Hosen anziehen. Die Partnerehe und die partnerschaftliche Liebe wurde in Westdeutschland denkbar. In der DDR war man schon früher darauf gekommen. Im Vergleich zu den 1950er Jahren können sich Frauen und Männer heute relativ frei entscheiden, wie und mit wem sie leben wollen. Das bedeutet aber auch, wer die Wahl hat, der hat auch die Qual der Wahl. Single sein oder in einer Partnerschaft leben, heiraten oder nicht, Eltern werden oder ohne Kinder leben, Kinder adoptieren oder Pflegekinder aufnehmen, eine Familie gründen, aber in zwei Wohnungen leben, sich trennen, aber sich trotzdem gemeinsam um die Kinder kümmern, mit anderen Familien zusammenleben, mit mehr als einer Partnerin oder einem Partner leben? Während die Offenheit für verschiedene Lebensformen in vielen Teilen der Welt zurückgeht, sichtbar vor allem an der wachsenden Nichtakzeptanz von Homosexualität und Frauenrechten, sind die Möglichkeiten für Partnerschaften und Familien hierzulande sehr bunt und vielfältig. Die unterschiedlichsten Lebensentscheidungen werden heute überall und überwiegend bejaht oder zumindest akzeptiert. Das gab es so noch nie. Für jeden einzelnen Menschen heißt das aber auch, er oder sie muss sich entscheiden und dann die Verantwortung für diese Entscheidung schultern. Das überfordert viele. Wie soll man als junger Mensch auch so genau wissen, wie man später leben möchte und ob man sich dabei überhaupt mit dem Geschlecht wohlfühlt, das zufällig im Personalausweis steht? Unsere Freiheit ermöglicht große Spielräume. Es gibt kaum noch Vorschriften, Verbindlichkeiten, Spielregeln. Das entlastet die Menschen, die sich früher arg verbiegen mussten, um den herrschenden Normen zu entsprechen und die darunter sehr gelitten haben. Es belastet aber auf der anderen Seite die Menschen, die sich von der Vielzahl der Optionen verunsichert fühlen, die sich überfordert fühlen von der Notwendigkeit in der Partnerschaft, 1000 Optionen auszudiskutieren und bei jeder Entscheidung den Fehler ihres Lebens zu riskieren, verantwortlich zu sein, wenn es schief geht, Schuld am Scheitern zu tragen. Ein Missverständnis, sagt Professor Laszlo Waskowitsch, ehemaliger Direktor des Instituts für Soziologie der Universität Bamberg. Er betont, wenn Partnerschaften zerbrechen, Familien zerfallen, Erziehungs- und Bildungsziele nicht erreicht werden, wenn Kinder einen anderen Weg, sogar einen gefährdeten Weg einschlagen, dann stellt sich zunächst einmal die Frage nach der individuellen Schuld und die Betroffenen sehen nicht, dass hier vielfach überindividuelle Bedingungszusammenhänge eine entscheidende Rolle spielen. Das heißt, wenn Paare und Familien scheinbar alles tun können, was sie wollen, dann müssen sie auch alles tun, um ihr Leben zu meistern. Mehr Freiheit heißt mehr Risiko und auch mehr Erfolgsdruck. Und diesen machen wir uns nicht selbst, der kommt von außen. Fakt ist, und das sagt auch Waskowitsch, an die Partnerschaft werden so hohe Anforderungen gestellt wie nie zuvor. Ist das der Grund, warum es die Liebe heute so schwer hat? Vermutlich. Gleichzeitig hat es die Liebe schwer, weil sie immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen hat. Es geht immer hin und her. Mal wirft eine Gesellschaft überkommene Vorstellungen über richtige Frauen und Männer über Bord. Dann werden sie wieder herausgekramt. So ging es nach revolutionären Aufbrüchen in den 1920er und 1970er Jahren, hierzulande seit den 1990ern, in den Rückwärtsgang. Plötzlich wurde die Verschiedenheit der Geschlechter ganz wichtig. Die Thesen, Männer kommen vom Mars, Frauen von der Venus, Männer können nicht zuhören, Frauen nicht einparken, Männer vergessen die Kinder im Baumarkt, Frauen kapieren nicht, wie man Geschirr von 2 Tagen locker in eine Spülmaschine stopft, Männer sollen bitte endlich empathischer sein und Frauen irgendwie cooler. Unter dem Deckmantel der Ironie wurden verstaubte Vorstellungen von Liebe, Ehe und Partnerschaft ausgegraben und, ähnlich wie vor Jahrhunderten, die Unterschiede von Mann und Frau wieder einmal neutralisiert und jetzt auch noch spiritualisiert. In diesem Zusammenhang heißt es zum Beispiel: Für mich ist die Rückkehr zu unserem Urfrausein und Urmannsein das wirkliche Abenteuer, um das es in unserem Leben geht. Wie bitte? Urfrau? Urmann? Was soll das sein? Fragt man Archäologen, war die Sache mit den 2 Geschlechtern schon in der Frühzeit nicht so eindeutig. Woher man das weiß? In so manchem Grab, in dem eine genetisch eindeutige Frau lag, fand man als Grabbeigaben Männersachen und umgekehrt. Nun, was braucht es zum Glück? Klarheit in Geschlechterfragen oder mehr Offenheit und Bereitschaft, Unklarheit auszuhalten? Glücklich als Paar, glücklich als Familie. Glück in Partnerschaft und Familie. Wir sind glücklich mit den Titeln für unser Buch und unseren Podcast. Aber wir sehen auch, die Sache mit dem Glück kann man missverstehen. Man kann sie als Zusatzaufgabe missverstehen, als Glückspflicht, als Statussymbol, das man jetzt eben auch haben muss. Hat man es nicht, ist irgendwas schiefgelaufen im Leben. So meinen wir es nicht. Wir sehen in der Praxis, was der demonstrative Glückskonsum in den sozialen Medien mit jungen Menschen anrichtet. Sie fühlen sich schlecht, benachteiligt, haben den Eindruck, sie müssten noch mehr arbeiten, nicht nur im Job, auch an ihrem Mindset, das sie einfach noch nicht ausreichend auf happy eingeordnet haben. Natürlich hat das Gefühl von Glück auch etwas mit der persönlichen Einstellung zu tun. Besonders treffend hat das Sir Francis Bacon auf den Punkt gebracht, als er sagte: Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Es passt in unsere leistungsorientierte Zeit, dass Glück als reine, als mentale Einstellungssache gilt. Reale Ungerechtigkeiten, ungünstige Rahmenbedingungen und Schicksalsschläge werden gerne ausgeblendet. Lieber glauben wir, alles sei machbar. Eben auch das Glück. Doch das stimmt nicht. Nicht jede Liebe ist nur Glück, sie kann sich auch anfühlen wie eine Fahrt auf der Achterbahn. Nicht jede Krise ist immer eine Chance, sie kann auch eine Belastung sein, ein Schicksal, das hauptsächlich wehtut. Bringen wir es auf den Punkt. Glück ist ein sehr persönliches Gefühl und Liebe auch. Niemand sollte einem anderen vorschreiben, was Glück und Liebe bedeuten, wie sie sich anfühlen und ob genug davon da ist. Das muss jeder selbst wissen, selbst fühlen. Jeder sollte wissen, dass die Umstände manchmal so verflixt schwierig sind, dass es Glück und Liebe schwer haben, dass solche Phasen zu jedem Leben dazugehören und dass sie nichts zu tun haben mit Inkompetenz, Disziplinlosigkeit, Versagen. Manchmal läuft es eben nicht rund im Leben. Dass das bei Frauen häufiger passiert als bei Männern, ist kein Zufall. Und das hat ganz archaische Gründe. Wie es Professor Spätling in einer Publikation beschrieben hat, braucht ein ungeborenes Baby Schutz, weil negative Einflüsse auf die Mutter während der Schwangerschaft gravierend negative Einflüsse auf die Entwicklung der Kinder haben. Eine schwangere Frau braucht Schutz. Eine Frau mit Baby braucht Schutz. Eine Frau mit kleinen Kindern braucht Schutz. Ganz gleich, ob sie Kinder hat oder nicht, jede Frau braucht Schutz vor Übergriffen. Natürlich braucht auch jeder Mann Schutz vor Übergriffen. Doch die Zahlen sprechen für sich. Eine Studie des Instituts für angewandte Sexualwissenschaft und der Hochschule Merseburg aus dem Jahr 2020 zeigt, dass sich rund 89% der Frauen sowie rund 88% der Befragten mit der Geschlechtsidentität divers schon mindestens einmal sexuell belästigt gefühlt haben. Dagegen nur rund 29% der männlichen Befragten. Catherine Angel, die das Buch »Morgen wird Sex wieder gut – Frauen und Begehren« geschrieben hat, sagt: Es ist verhext. Einerseits sollen sich Frauen heute nicht als schwach und verletzlich begreifen, sie sollen sich nicht als Opfer sehen, sie sollen stark sein und selbstbewusst, und doch wird ihnen immer wieder Gewalt angetan. Und jetzt? Dazu sagt Angel: Es ist nicht an der Frau, sich hart, stark und unverwundbar zu machen. Es ist an der Welt, Frauen nicht weh zu tun. Jeder Mensch ist auch schwach und verletzlich. Männer auch. Auch sie haben ihre Wunden davongetragen. An dieser Stelle möchten wir auch das wichtige Thema der häuslichen Gewalt ansprechen. Denn im Jahr 2021 ist es vermehrt zu psychischen und körperlichen Misshandlungen, zu Vernachlässigung von Kindern und zu sexueller Gewalt gekommen. Wichtig zu wissen, nicht diejenige Person, die einer anderen Person Gewalt antut, darf bestimmen, wo ihre Schmerzgrenze liegt, sondern immer die betroffene Person selbst. Und je enger sich die Familienmitglieder miteinander verschmolzen fühlen, desto höher liegt das Gewaltpotenzial. Was tun, wenn es knallt? Hilfe holen. Weitere Informationen und Telefonnummern haben wir euch in der Episodenbeschreibung von Folge 2 zusammengetragen. Was die Verwundbarkeit, die Verletzlichkeit von Frauen betrifft, so waren diese Begrifflichkeiten über Jahrhunderte in eine Kultur eingebunden, die Frauen die Rolle der Sanftmütigen gab und Männern die Rolle der Beschützer. Dieses Arrangement bot Frauen einerseits Schutz, wenn auch nicht immer, nicht überall. Andererseits war der Preis, den Frauen für diesen Schutz bezahlten, hoch. Sie hatten in den Familienstrukturen zwar ihren scheinbar sicheren Ort, aber nichts zu sagen, nichts zu entscheiden und keinen Einfluss. Diese Rollenverteilung bestand so lange und war für die damalige, klar männlich dominierte Gesellschaft so von Vorteil, dass sie von der Kirche für gottgegeben erklärt wurde und von der Wissenschaft für natürlich oder biologisch. So grub sich die Vorstellung der Untergeordneten, der schwachen Frau überall sehr, sehr tief ein. In die Familientraditionen, die Schulen, die Erziehung, die Steuersysteme, die Mode, die Medizin, die Sprache. Überall. Bis heute. Bis heute kümmern sich Frauen mehr um die Familie als Männer. Bis heute benachteiligen die Steuersysteme Frauen. Bis heute wird in der Medizin mehr an Männern geforscht, sodass man typische Frauenkrankheiten noch immer nicht verstanden hat und auch heute noch viele Frauen sterben, wenn sie mit Krankheiten ins Krankenhaus kommen, die man für typisch männlich hält. Herzinfarkt zum Beispiel. Die zugehörige Studie findet ihr in unserem Buch. Der Unterschied ist, dass Frauen heute sehr wohl eigene Entscheidungen treffen können, eigenes Geld verdienen können, dass sie leben und lieben können, wie es ihnen gefällt. Doch diese Freiheit ist ein wenig vergiftet. Denn sie kommt dazu. Sie gilt zusätzlich zu den jahrhundertealten Aufgaben, die die Mehrzahl der Frauen immer noch überwiegend allein erledigt. Das macht müde. Doch statt sich diese Müdigkeit zuzugestehen, meinen viele Frauen während der Erledigung ihrer eigentlich nicht zu schaffenden Aufgaben immer zu frisch auszusehen und sich glücklich fühlen zu müssen. Mal ehrlich, damit sind sie vielleicht noch schlechter dran als ihre Mütter, Großmütter und Urgroßmütter. Deren Selbstwertgefühl gründete sich oft felsenfest auf ihrer Position in der Familie, im Dorf, in der Stadt. Dass es diese durchaus angesehenen Positionen als Hausfrau oder als Zahnarztfrau nicht mehr gibt, ist einerseits eine Errungenschaft. Denn welche Frau möchte heute nur der Sidekick eines erfolgreichen Mannes sein? Andererseits, es ist nicht leicht, ohne festen Boden unter den Füßen durchs Leben zu laufen. Selbst erfolgreich sein zu müssen im Job und als Mutter und in der Liebe. Das Selbstwertgefühl vieler Frauen hängt heute an der Frage, ob ihre Liebe gelingt. Gelingt sie nicht oder nur schwer, fühlen sich viele Frauen so, als hätten sie falsche Entscheidungen getroffen, als hätten sie nicht genug an sich selbst gearbeitet, als seien sie nicht tough genug, nicht glücklich genug und überhaupt insgesamt nicht genug. Dabei liegt das Problem in den allermeisten Fällen nicht bei den Frauen selbst, sondern bei den Spielregeln, die immer noch auf Männer zugeschnitten sind und die Frauen nun einen doppelt so hohen Stapel Ereigniskarten zuschieben und dann auch noch ein schlechtes Gewissen, wenn sie irgendwann fix und fertig auf dem Sofa liegen. Ein langsames Umdenken scheint sich einzuschleichen. Beispielsweise findet man in den sozialen Medien hier und da schon erste Stimmen gegen den Terror des immer Positiven, immer Glücklichen, des immer Perfekten. Es wird geweint, geschimpft, geflucht, wobei auch das wieder Klicks bringt. Es ist nicht leicht, dem Spiel zu entkommen. Und es ist für viele Frauen kaum auszuhalten, wenn sie für ihren unermüdlichen Einsatz für alles nur wenig oder überhaupt keine Anerkennung bekommen. So wenig Respekt. Dieser Mangel an Achtung, auch an Honorar, lässt sich nicht einfach mit einem Mehr an Eigenliebe ausgleichen, mit einem Mehr an Achtsamkeit. Da bleibt das nagende Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Das Spiel funktioniert so nicht. Funktioniert es auch für Männer nicht? Ja, es stimmt, dass sie sich im Schnitt weniger um die Kinder kümmern, um kranke Verwandte, um die Wäsche, den Hausputz und darum, ob die Milch noch übers Wochenende reicht. Aber geht es ihnen deshalb auch besser? Nein. Zwar stehen auch Männer nicht mehr so unter dem Druck traditioneller Vorstellungen, wie denn nun ein Mann zu sein hat und wie nicht. Kein Mann muss sich mehr mächtig, mutig oder machohaft aufspielen, um ernst genommen zu werden. Kein Mann muss mehr den alten Nietzsche-Spruch glauben, der heute so gar nicht mehr witzig klingt, aber der ganz gut zeigt, welche Stimmung im 19. Jahrhundert herrschte. Das Glück des Mannes heißt, ich will. Das Glück des Weibes heißt, er will. Wie furchtbar. Im Gegenteil, heute weiß man, dass es Männern, die traditionellen Männerbildern besonders anhängen, seelisch schlechter geht als Männern, die auch mal über ihre Gefühle sprechen, die nicht immer alles allein schaffen müssen und die sich nicht nur dann gut fühlen, wenn sich ihnen eine Frau unterordnet. Es klingt paradox, aber es ist so. Im Laufe der Geschichte unserer männerdominierten Gesellschaft wurden tatsächlich Männerbilder durchgesetzt, die Männer krank machen. Es ist der Preis, den sie dafür zahlen, dass sie, und nur sie, über Jahrhunderte an den gesellschaftlichen Positionen gesessen haben, die mit Macht verbunden sind. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Seit 1918 gibt es das Frauenwahlrecht in Deutschland, seit 1977 das neue Eherecht, das Frauen nicht mehr auf die Rolle als Hausfrau festnagelt, seit 2021 sind Frauenquoten in den Vorständen der Unternehmen verpflichtend. Die Spielregeln haben sich aber auch für Männer verändert. Es sind mehr und andere Rollen möglich geworden. Männer gehen, anders als ihre eigenen Väter, Großväter und Urgroßväter, ganz selbstverständlich mit ihren Babys im Tragetuch spazieren. Männer holen die Kinder aus der Kita, Männer können Spaghetti kochen und Socken aufhängen. Doch vielen fällt das nicht so leicht, wie es klingt. Viele fühlen sich verunsichert. Viele sind auf der Suche nach der richtigen Rolle zwischen Küche, Kindern und Karriere und geraten dabei ins Gehege ihrer Partnerinnen, von denen einige an einem traditionellen Mutterbild festhalten wollen, in dem nicht viel Platz für einen aktiven Vater ist. Dann kommt es zu Streit und die Liebe fühlt sich nicht mehr nach Liebe an. Was passiert mit einer Beziehung, wenn die Liebe verschwindet? Liebe ist ein schwankendes Gefühl. Wenn wir morgens einen Kaffee ans Bett gebracht bekommen, wenn wir am Abend gemeinsam in den Sonnenuntergang schauen, kann uns das Gefühl der Liebe Schauer über den Rücken jagen. Und wenn der Partner Magen-Darm-Grippe hat? Wenn das Baby nicht aufhört zu schreien und dann auch noch die Schwiegermutter meckert? Dann ist es kein Wunder, wenn sich das Verliebtheitsgefühl ganz still in eine Ecke verkrümelt, dass wir die Liebe schmerzlich vermissen. Genau dieses Vermissen ist ein gutes Zeichen. Denn dass uns die Liebe fehlt, merken wir nur, weil wir sie wiederhaben wollen. Und das zeigt, dass uns die Partnerin oder der Partner noch immer viel bedeutet. Dass sich das Verliebtheitsgefühl im Laufe der Jahre verändert, ist völlig normal. In den ersten Tagen und Wochen hat man Schmetterlinge im Bauch. Später entwickeln sich Routinen. Wenn man jung ist, wünscht man sich vielleicht eine besonders aufregende Beziehung und legt nicht so viel Wert auf Sicherheit. Später werden Sicherheit und Stabilität wichtiger als verrückte Verliebtheit. Bei manchen Menschen verläuft die Kurve auch umgekehrt. Zuerst suchen sie nach Beständigkeit und später nach Liebesabenteuern. Und wieder andere folgen traditionellen Skripten. Hochzeit, Haus bauen, einer macht Karriere, der andere zieht zwei Kinder auf und jeden Sommer 3 Wochen ans Meer. Das Gefühl der Liebe verändert sich von Tag zu Tag und im Laufe der Jahre, das ist völlig normal. Das ist kein Grund zur Sorge und erst recht kein Grund, direkt Schluss zu machen. Dass Schmetterlinge im Bauch die Grundlage einer glücklichen Partnerschaft sind, stimmt zwar, aber mit Schmetterling allein ist das Bild noch nicht vollständig. Partnerschaft ist nicht nur ein Gefühl, ist nicht nur Liebe, sondern ist auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung füreinander. Eine Entscheidung, miteinander durch dick und dünn zu gehen. Liebe passiert. Beziehung ist Arbeit, hat die Paar- und Sexualtherapeutin Nele Seert ihr Buch genannt. Das bringt die Sache sehr gut auf den Punkt. Sie sagt, dass eine Partnerschaft eine der größten Herausforderungen ist, die es gibt. Kein anderer Mensch stehe uns so nah und fordere uns so sehr an unserer Entwicklung heraus. Die Grundhaltung, dass man sich für die Partnerschaft entschieden habe und die Liebe mal mehr und mal weniger da sein dürfe, lasse uns dieser Herausforderung deutlich entspannter begegnen. Auch wenn es auf Instagram und Tinder anders aussehen mag, es geht in der Liebe nicht nur um Attraktivität, nicht nur um Sexualität, nicht nur um den täglichen Kick fürs eigene Ego. Es geht auch um eine starke innere Haltung, es geht um persönliches Ethos, es geht um ein gegenseitiges Pflichtgefühl. Es geht um die Freude, jeden Tag füreinander zu sorgen und die Bereitschaft, sich in der Partnerschaft jeden Tag das zu schenken, was im Alltag so oft untergeht. Aufrichtige Anerkennung. Anerkennung ist so etwas wie Wertschätzung für das, was wir tun, was wir machen. Respekt jeden Tag. Der geht bei vielen Paaren im Laufe der Jahre verloren und darunter leiden vor allem Frauen. Warum vor allem Frauen? Weil in der traditionellen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau Männer in ihren Lebensbereichen, also im Job, in ihren Vereinen, in der Politik, Anerkennung von Männern und von Frauen bekommen. Frauen dagegen bekommen traditionell weder Anerkennung von anderen Frauen noch von ihren Kindern, aufgrund ihrer wenig prestigeträchtigen Position auch nicht im Beruf und oft auch nicht von ihren eigenen Partnern. Das klingt nach Klischees, aber schauen wir uns um und sind wir mal ehrlich zu uns. Ist es nicht trotzdem so? Und mit dieser Frage möchten wir die zweite Episode abschließen. Ich hoffe, wir konnten euch einige Denkanstöße, vielleicht auch den ein oder anderen Perspektivenwechsel mitgeben. In der nächsten Folge werden wir dann diese Frage beantworten und auch das Thema Liebe noch ein wenig mehr vertiefen. Und denkt immer daran, Liebe passiert, Beziehung ist Arbeit. Lasst euch nicht von unrealistischen Ideen in den sozialen Medien oder in Dating-Apps verunsichern. Denn wie ich es schon zuvor gesagt habe, geht es in der Liebe nicht nur um Attraktivität, nicht nur um Sexualität, nicht nur um den täglichen Kick fürs eigene Ego. Es geht vielmehr um eine starke innere Haltung, um ein gegenseitiges Pflichtgefühl. Es geht um die Freude, jeden Tag füreinander zu sorgen und die Bereitschaft, sich in der Partnerschaft jeden Tag das zu schenken, was im Alltag so oft untergeht. Aufrichtige Anerkennung. Zeigt eure Liebe zueinander und eure gegenseitige Wertschätzung. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt vielleicht etwas für die Stärkung eurer Partnerschaft mitnehmen können. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch das Buch mit vielen weiteren Hinweisen, Diagrammen und dem Literaturverzeichnis zulegt, Freunden empfehlt und vielleicht auch die Arbeit der Deutschen Familienstiftung mit einem kleinen monatlichen Beitrag und einer Bewertung unterstützt. Informationen dazu und Links findet ihr in der Episodenbeschreibung und auf der Seite der Deutschen Familienstiftung. Bis zum nächsten Mal, eure Christine.